Gut, aber die Hauptsache, Gott hört dein Gebet. Ja, schön, dass ich heute Morgen wieder mal hier sein darf, auch unter etwas eingeschränkten Bedingungen. Zum Glück muss ich heute nicht zuhören, sondern darf reden. Ein Riesenvorteil, ja. Wenn ich heute zuhören müsste, würde ich bestimmt einschlafen, weil ich nichts verstehe. Aber so ist ja gar kein Problem. Es sei denn, also ich schreie zu laut jetzt. Das könnte ja könnte sein, ja. Ich bin normalerweise kein so Schreier von der Kanzel oder so. Also heute vielleicht eine Ausnahme. Okay. So ganz sicher bin ich mir nicht. Denn in meinem Alter kann man sich dann oft mal nicht mehr so ganz sicher sein, ja. So ganz sicher bin ich mir nicht. Doch bestimmt habe ich im Lauf der Jahre in der Passionszeit mal das alte Sprüchlein zitiert: In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Generationen von Schülern, von Konfirmanden, von Studenten, eventuell auch wir selbst, haben sich diesen kurzen Merksatz eingeprägt. Vielleicht hat er auch in unserem Kopf vor Jahrzehnten einmal angedockt. Und damit kann man sich die Reihenfolge der 6 Passionssonntage besser merken. Deren lateinische Namen sind ja fast Zungenbrecher. Da kommt diese Eselsbrücke sehr gelegen. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Die Anfangsbuchstaben der Worte dieses Sprüchleins stehen jeweils für einen Sonntag. Wir können es hier mitverfolgen. In gleich invocavit, rechter gleich reministere, Ordnung gleich oculi, lerne gleich letare, Jesu gleich judica und Passion Palmsonntag. Kann man sich absolut gut merken. Was das Tolle ist, es gibt auch eine viel weniger bekannte Weiterführung für die Sonntage nach Ostern, die ja ebenfalls lateinische Namen tragen. Und dieser zugegeben etwas seltsame Fortsetzungsspruch, der heißt, man hat jetzt was finden müssen für Kuh am Anfang, ja, quitten müssen junge Christen roh essen. Quitten müssen junge Christen roh essen. Quitten also für Quasimodo Geniti, müssen für, so halb richtig, Misericordias Domini, junge für Jubilate, Christen, da gilt ja nur der Anfang, für Kantate, roh für Rogate und essen für Estomii. Also, quitten müssen junge Christen roh essen. Schmeckt zwar nicht besonders süß, obwohl ich ja Quitten-Fan bin, aber lässt sich gut merken. Heute am ersten Sonntag, wir haben schon mitbekommen, nach Ostern, geht es also los mit Quitten. Mit quasi modo geniti. Dieses Wort, beziehungsweise die erste Hälfte davon, auch das haben wir, glaube ich, schon vorhin gehört. Ich habe fast nichts mitgekriegt, aber ist ja egal. Dadurch weiß ich ja auch nicht, wo Doppelungen jetzt sind und so. Super. Also, dieses Wort, die erste Hälfte davon, ist vielen Menschen als Name bekannt, den eine berühmte Roman- und Filmfigur trägt, nämlich der Klöckner von Notre Dame. Er ist der Bucklige aus dem Buch von Victor Hugo, der in den Türmen der Pariser Kathedrale unter diesem ausgefallenen, aber durchaus einprägsamen Namen sein Wesen und auch sein Unwesen treibt. Der entstellte Klöckner Quasimodo verliebt sich in das Zigeunermädchen Esmeralda. Die Schönheit hat es jedoch auch dem Priester Frollo angetan. Doch als sie ihn zurückweist, also den Priester Frollo, unterstellt er ihr einen versuchten Mord, woraufhin Esmeralda gehängt werden soll. Quasimodo kann sie in letzter Sekunde retten und bringt sie in den Glockenturm von Notre Dame. Der Film ist nicht zuletzt Kult durch seine Hauptdarsteller Gina Lollobrigida und Anthony Quinn, der in der zutiefst tragischen Rolle des Quasimodo zu sehen ist. Hier ist das Filmplakat. Ein wirklicher Name ist dieses lateinische Wort allerdings nicht. Es besteht eigentlich aus zwei selbstständigen Wörtern, nämlich aus quasi und modo. Quasi heißt auf Deutsch gleichsam oder einfach so. Ich hatte mal eine Lehrerin in der Schule. Ja, es liegt schon ein bisschen zurück. Aber es fällt mir immer noch ein, die blöde Angewohnheit hatte, ständig quasi zu sagen. In jedem zweiten, dritten Takt hat sie immer gesagt, das ist quasi so oder so oder so. Und sie hatte bald bei uns in der Klasse einen Spitznamen. Wir wissen, quasi. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich weiß, dass sie quasi heißt. Das lateinische modo bedeutet im Deutschen auf diese Weise. Oder kurz wie. Quasimodo heißt dann also nichts anderes als so wie. So wie. Als Name für einen Menschen ist dieses Doppelwort eigentlich nicht geeignet. Doch der große französische Romanschriftsteller hat es wohl seines kirchlichen Klanges wegen für seinen Glöckner verwendet. Vielleicht auch deshalb, weil dieser Mensch durch seine Taufe den Bezug mit dem heutigen ersten Sonntag nach Ostern, also quasi Modogeniti, hatte. Mit Geniti bezeichnet die lateinische Sprache die soeben geborenen Kinder, die neugeborenen Säuglinge. Herzlichen Glückwunsch noch an die Rieks. So viel habe ich mitgekriegt. In der Zeit zwischen dem Ostersonntagmorgen und dem folgenden Sonntag fanden in der alten Kirche die meisten Taufen statt. In der Passionszeit davor war die darauf vorbereitende Taufunterrichtszeit. Und als passende Bibellesung suchte man für den Sonntag nach Ostern einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief aus. Und da richtet sich der zweite Vers im zweiten Kapitel an die durch die Taufe gleichsam, also quasi in ein neues Leben hineingeborenen Jungchristen. Und dieser Vers heißt, so wie neugeborene Kinder habt Verlangen nach unverfälschter geistlicher Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. So wie neugeborene Kinder habt Verlangen nach unverfälschter geistlicher Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. In der lateinischen Bibel beginnt dieser Text mit den Worten sicut modogeniti, was später etwas in Quasi-Modogeniti verändert wurde. Aber beides so wie Neugeborene bedeutet. Und genau so bezeichnete man bald eben diesen Sonntag nach Ostern, der seit der mittelalterlichen Kirche wegen der weißen Taufgewänder auch Weißer Sonntag genannt wird. So, das war jetzt wieder mal eine ziemliche lange Hinführung, Bildungsprogramm zu unserem Predigtext am heutigen Sonntag, quasi Modogeniti. Aber vielleicht hat es uns interessiert. Nun endlich zum eigentlichen Inhalt des Bibelverses. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kinder, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Der Theologe und Sprachwissenschaftler Roland Werner übersetzt an dieser Stelle treffend: Verhaltet euch wie soeben geborene Kinder, die nach der Milch schreien, nach der vernunftgemäßen und unverdünnten Milch, sodass ihr durch sie heranwachst zur vollständigen Erlösung. Wirkliche Christen sind Quasi-Modo-Menschen. Sie sind Quasi-Modogenethi, also wie neugeborene Kinder Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesen Worten beginnt Petrus nach dem Präskript, also dem Briefeingang, seinen Brief. Und ich denke, wir haben das vorhin auch schon gehört. Das ist unser Ostern, die Auferstehung von Jesus, die zugleich unsere Auferstehung ist. Unsere Auferstehung, schon mitten in diesem irdischen Leben. Hast du es schon verstanden, dass Jesus auferstanden, um in dir zu leben, durch dich zu wirken? Denn als du neugeboren, hast du dein Ich verloren, dein altes Ich, und Jesus Christus lebt nun selber in dir. So heißt es in einem älteren Lied von Hans-Joachim Eckstein. Bist du schon neugeboren worden? Du kannst das natürlich nicht selbst tun, dich innerlich neu zur Welt bringen. Aber du darfst um dieses geheimnisvolle Wunder bitten und es empfangen. Im weiteren Verlauf schreibt dann Petrus, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das immer bleibt. Wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, das immer bleibt. Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann passiert es. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Das war sein erster Schöpfungsakt. Und derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Das ist der neue Schöpfungsakt Gottes, den wir erleben dürfen. Gottes Geist, der aus seinem Mund hervorgeht als eine schaffende Energie, die eine feste Materie hervorbringt. Das Wort Gottes, das ist nicht bloßes Gerede, sondern es ist Macht und Tatwort. Die Theologen sprechen an der Stelle von Wortschöpfung. Gott spricht und es geschieht. Wenn es um die Neugeburt eines Menschen geht, gebraucht Gott in aller Regel Menschen. So konnte der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth schreiben: Als ich euch das Evangelium brachte, habe ich euch gezeugt als Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Menschen sind hier offensichtlich sogar mehr als Geburtshelfer oder Hebammen. Sie sind voll beteiligt bei Gottes Neuschöpfungsakt. Doch letztlich ist es das Wort Gottes und damit Gott selbst, der dabei neues Leben schafft. Lasst uns Gott dankbar sein für seinen Neuschöpfungsakt in unserem Leben. Und lasst uns mit einstimmen in das Gelobt sei Gott des Apostels Petrus. Ja, quasi Modogenethi, das ist ein herrlicher Lob- und Danksonntag. Wir wollen Gott danken, aber auch den Menschen, die er bei uns gebraucht hat. Und wir wollen uns ihm selbst zur Verfügung stellen, dass er mit uns Leben zeugen kann durch sein Wort. Doch wenn wir diesen Neuschöpfungsakt noch nicht persönlich erlebt haben, dann lasst uns dieses Machtwort Gottes, lasst uns um dieses Machtwort Gottes in unserem Leben, lasst uns um dieses Wunder bitten und uns dafür öffnen. Das ist sozusagen die Voraussetzung für Quasi-Modogenethi. Und Quasi-Modogenethi selbst ist da nichts anderes als die Fortsetzung. Das heißt hier, wie die neugeborenen Kinder oder als die neugeborenen Kinder, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Was wird uns hier gesagt? Ganz ausdrücklich, dass die Nahrung der Geburt entspricht. Es geht genau so weiter. Ein Säugling ist, wenn er aus dem Mutterleib kommt, ja, schon ein vollständiger Mensch. Er hat alles, was dazugehört. Doch er ist durch und durch auf Wachstum angelegt. Und Milch ist dabei am allerwichtigsten. Und beim Kind Gottes ist es die Wortmilch. Ein Kind Gottes ist gezeugt, wie wir eben schon festgestellt haben, durch das Wort Gottes. Uns erfährt sein Wachstum genauso durch das Wort Gottes. Seid begierig, heißt es hier. Das ist übrigens die einzige Gier, zu der uns Gott rät. Da, wo es um die Nahrungsaufnahme als Kind Gottes geht. An sich ist ja Nahrungsaufnahme ein natürlicher Trieb, ein natürliches Verlangen, wie es hier auch gesagt wird. Trotzdem muss dabei immer wieder nachgeholfen werden. Und Appetit kommt bekanntlich beim Essen, zumindest bei mir. Seid also begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Lautere, bisschen altes Wort, gebe ich zu. Also lautere, also unverfälschte, reine Milch muss es sein. Nicht irgendwelche Milch. Weder Magermilch noch Dickmilch. Magermilch ist gewöhnlich entrahmte Frischmilch. Nichts für Babys, auch nicht für die im Glauben. Da ist die Gefahr, dass bei uns wesentliche Stücke des Evangeliums entrahmt oder verwässert werden. Am Schluss der Bibel, im letzten Kapitel der Offenbarung, da steht die ernste Warnung, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs. Also keine unverdünnte Blaumilch, die bläulich wirkt, weil die weißen Fetttröpfchen fehlen, die das Licht normalerweise reflektieren. Durch die Verdünnung geht der Geschmack der Milch verloren. Das ist vor allem nichts für Säuglinge. Es ist sogar gefährlich, Muttermilch stark mit Wasser zu verdünnen, da dies zu einer gefährlichen Unterversorgung, ja, bis hin zu einer Wasservergiftung führen kann. Blaumilch hat übrigens nichts zu tun mit der vergnüglichen satirischen Erzählung der Blaumilchkanal von Ephraim Kishon. Genauso wenig wie mit der fiktiven blauen Milch aus Star Wars. In unserem Zusammenhang geht es um die Vermeidung von geistlicher Blaumilch bei unserer Glaubensentwicklung. Um die Gefahr der Verwässerung des Wortes Gottes, vor allem durch Weglassen. Doch nicht weniger schädlich ist andererseits die angebliche Dickmilch mit allen möglichen Zusätzen. Die Warnung in der Offenbarung richtet sich nicht nur an die Wegnahme von Worten der Bibel, sondern als Gegenwarnung ebenso an die Anreicherung der Worte des Buchs. Da heißt es, wenn jemand etwas hinzufügt, menschliche Zusätze, um die geistliche Milch schmackhafter und angeblich verdaulicher zu machen, gibt es genug. Philosophie, Menschenweisheit, Psychologie, Zeitgeist. Nicht alles, was von daher kommt, muss ja schlecht sein. Doch wir sollten es nicht verwechseln mit dem Wort Gottes zu unserer geistlichen und zu unserer geistlichen Nahrungsgrundlage machen. Ich habe im Studium auch diese Fächer gehabt, aber sie hießen da immer Hilfswissenschaften. Finde ich ganz gut, diesen Ausdruck. Hilfswissenschaften, immerhin, aber auch nur Hilfswissenschaften. Das sind alle in der besonderen Verantwortung, die das Wort Gottes weitergeben. Doch auch als Empfänger sind wir dafür verantwortlich und dazu aufgerufen, dass wir prüfen, ob wir unverfälschte geistliche Milch zu uns nehmen. Dass wir uns regelmäßig prüfen am Maßstab des Wortes Gottes. Besonders dann, wenn irgendwelche neuen Überzeugungen und Ansichten auf uns einstürmen. Auch in christlichen Gemeinden wird ja regelmäßig so manche Sau durchs Dorf getrieben. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Für vernünftig steht hier im griechischen Grundtext das Wort Logikos. Es leitet sich von Logos, dem Wort, ab und ist hier offensichtlich gewählt, um die unverfälschte Milch mit dem Wort Gottes gleichzusetzen. Vernünftig, logisch ist das, was dem lebendigen Wort Gottes entspricht. Und alles andere ist für ein Kind Gottes unvernünftig. Seid begierig nach dem vernünftigen Wort Gottes, damit ihr dadurch zunehmt an Gewicht, an Größe, damit das neue Leben in euch wächst. Die Milch macht's, hieß ein bekannter Werbespruch in den 90er Jahren. Inzwischen sieht man das differenzierter. Doch im geistlich übertragenen Sinn gilt das zeitlos. Wir brauchen unser Leben lang nichts anderes als die Milch des Wortes Gottes. Das ist unsere Muttermilch, die alle Nährstoffe und Vitamine enthält. Und sie ist nicht nur unsere Babynahrung. Das Wort ist unsere Lebensnahrung. Es ist das Wort, das wir hören, das Wort, das wir lesen. Es ist der Logos, das Wort, das in Jesus Fleisch, also Mensch wurde und das in seiner Nachfolge auch in uns Fleisch und Blut werden will. Es will zunehmend in uns Gestalt gewinnen. Und so wächst unser neues Leben heran. Auf das ihr zunehmt zu eurem Heil, heißt es in unserem Bibelwort. Dass wir zunehmend heil und gesund werden und unser neues Leben nicht vorzeitig abstirbt. Gesundes Wachstum bedeutet durchwachsen werden. Nach und nach. Nicht auf einmal. Kein Turbo-Wachstum. Vielmehr Wachstum in allen Stücken, wie es der Apostel Paulus den Christen in Ephesus beschrieben hat. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. In allen Stücken wachsen. Das heißt ganzheitlich. Unser Geist, unsere Seele und unser Leib. Dass über unseren menschlichen Geist göttliche Erkenntnis und Lehre in uns wachsen. Und durch zunehmende Erkenntnis neue Kräfte in unser Glaubensleben wachsen. Genauso über die Gesundung unserer Seele, unserer Emotion, unseres Gefühlslebens. Und nicht zuletzt, dass unser Leib, unser Körper zu einem Tempel des Heiligen Geistes heranwachsen darf, mit dem wir Gott ehren möchten. Das alles möchte uns Gott durch sein Wort schenken. So wenig, wie wir unser neues Leben selbst schaffen können, so wenig können wir auch unser Wachstum in diesem neuen Leben selbst erzeugen. Wir können überhaupt nichts auf der Welt selbst erzeugen. Auch wenn wir in anderen Zusammenhängen, etwa in der Landwirtschaft, von Selbsterzeugern sprechen, können wir in Wirklichkeit nur dabei mitwirken, bestimmte Dinge, etwa Nahrungsmittel unseres täglichen Bedarfs, selbst zu erzeugen. Der eigentliche Erzeuger ist und bleibt ein anderer. Doch es gibt zumindest im geistlichen Leben wichtige Wachstumsfaktoren, die wir beeinflussen können. Der wichtigste Wachstumsfaktor im Glauben ist übrigens nicht die christliche Gemeinschaft, so wenig wir sie unterschätzen sollten. Auch nicht das Singen zum Lob Gottes, der Lobpreis, so sehr er dazugehört. Ja, nicht mal der Empfang der Sakramente des Abendmahls, den wir auch nicht vernachlässigen sollen. Der wichtigste Wachstumsfaktor ist und bleibt das immer neu von uns empfangene und umgesetzte Wort Gottes. Seid begierig, nicht nach allem Möglichen, auch nicht nach allem möglichen Geistlichen. Seid begierig nach dem Wort, nach dem vernünftigen Wort Gottes, damit ihr dadurch zunehmt. Unsere geistliche Milch. Deshalb ist unsere wichtigste und ausdauerndste Glaubensübung, das uns in der Bibel überlieferte Wort Gottes zu lesen, es zu verstehen und umsetzen zu lernen. Gott gibt uns dazu seinen Geist. Und doch ist es Übungssache. Das fängt damit an, dass wir uns für das Wort Gottes bewusst Zeiten in unserem Leben reservieren. Ich weiß, wie knapp das hier oft bei uns ist. Und es ist nicht so, dass ich jetzt so als Älterer da leicht zu reden habe. Doch es ist eine Frage der Priorität, wie wichtig wir unser geistliches Leben nehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Hundertstel eines Tages? Nur ein Hundertstel. Überlegt man, ein Hundertstel. Das sind, hoffentlich habe ich es richtig gerechnet, ich habe einen Taschenrechner eingesetzt, ich gebe es ja zu, das sind 14,4 Minuten täglich. 14,4 Minuten täglich. Also eine knappe Viertelstunde, die wir uns für das Hören auf Gottes Wort und das Antworten darauf im Gebet nehmen. Müsste doch drin sein, diese Hundertstelübung. Und wenn es dann mehr wird, kein Problem. Dass wir beim Lesen längst nicht alles auf Anhieb verstehen, ist völlig normal. Auch ich verstehe bis heute vieles nicht. Aber ich will mich auf das konzentrieren, was ich verstehe und so gut wie möglich umsetzen. Was mir persönlich dabei hilft, ist der ökumenische Bibelleseplan. Ich habe schon öfters darauf hingewiesen, der mich im Laufe der Jahre in der ganzen Bibel herumkommen lässt. Und eine tägliche Auslegung des betreffenden Bibelabschnitts, wie beispielsweise im Andachtsbuch Bibel für heute, aber es gibt auch andere, das meine Frau und ich seit Jahren benutzen. Jeweils eine Seite, das ist gut machbar. Auch wenn meine Frau immer noch meine Kommentare dazu ertragen muss. Und dann manchmal auch betont, dass jetzt anderes noch dran sei. Soll herzliche Grüße übrigens von ihr sagen. Sie kann heute leider nicht dabei sein, weil sie auf unseren Enkel aufpasst. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, sagt Jesus in der Bergpredigt. Wer auf diesen Felsen des Wortes Gottes steht, der gewinnt innere und äußere Festigkeit. Das stärkt unser geistliches Immunsystem. Nicht zuletzt auch gegen so manche Enttäuschung, die wir erleben, gerade im christlichen Bereich. Gottes Wort gibt uns Unabhängigkeit, indem es uns immer stärker an Gott selbst bindet. Es führt uns in eine zunehmende, befreiende, kindliche Abhängigkeit von ihm hinein. Es ist ein Wachstum in Demut und Einfachheit. Ja, ein Wachstum in Einfachheit hinein. Je mehr wir darin wachsen, umso reduzierter, nicht komplizierter, sondern umso reduzierter wird manches. Schon deshalb, weil es uns nicht mehr so wichtig ist und wir es oft auch nicht mehr so unbedingt brauchen. Das Wort Gottes macht nicht alles schwieriger, also komplizierter, sondern einfacher, ohne uns die Weite unseres Lebens zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Milch macht nicht nur müde Männer munter. So hieß ein Werbeslogan in den 50er Jahren. Manche von uns erinnern sich vielleicht noch an diese Zeit, wenn sie so in meiner Altersstufe sind. Die Zeit, in der auch zahlreiche Milchbars aufmachten und ein Symbol für das Lebensgefühl dieser Zeit wurden. Eine Imagekampagne der Milchwirtschaft war der Hintergrund. Ich erinnere mich noch an die erste Milchbar in unserem Stuttgarter Stadtviertel in der Schlossstraße. Der Sonntag, quasi Modo Geniti, steht sozusagen für die Imagekampagne der geistlichen Milchwirtschaft. Und da geht es gewiss nicht nur um Werbung, sondern darum, dass wir tatsächlich unsere innere Müdigkeit überwinden und muntere, nicht nur Männer, sondern Menschen werden. Und auch als muntere Gemeinde unterwegs sind. Im weiteren Verlauf unseres Abschnitts im 1. Petrusbrief ist davon die Rede, dass wir uns einfügen können als lebendige Steine in das geistliche Haus Gottes, damit wir priesterlich leben können und die großen Taten Gottes verkündigen. Das persönliche und gemeinsame Trinken der Wortmilch macht's möglich. Willkommen heute Morgen hier in der Milchbar. Wer von ihr trinkt, der schmeckt die Freundlichkeit Gottes und wächst zu einem freien Menschen heran. Zu einer fröhlichen Persönlichkeit, die in der Freiheit der Kinder Gottes lebt. Deshalb die Einladung und Aufforderung an uns. Lebt quasi modo geniti, so wie die neugeborenen Kinder, die begierig sind nach der vernünftigen, lauteren Milch, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da kann ich zum Schluss nur eines empfehlen. Ausreichend trinken. Nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Stille. Ich höre sowieso nichts, gell? Stille. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Sonntag, für dieses wunderbare Motto aus deinem Wort, quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kinder. Danke, dass du auch uns begierig machst nach der richtigen Milch, nach der lauteren Milch. Und zeig uns, wo wir das vernachlässigt haben. Zeig uns auch, wo wir hier versucht haben, die Milch anzureichern oder wo wir sie verwässert haben. Und gib, dass wir wirklich bei dir trinken. Du bist das lebendige Wort Gottes. Wir danken dir für deine Schöpfung und für deine Neuschöpfung durch dein Wort. Und dass wir mittendrin dabei sein dürfen. Und dass es uns heute auch einfach begegnen kann, vielleicht wieder neu begegnen kann oder zum ersten Mal begegnen kann, dass wir wiedergeboren werden. Nicht aus Vergänglichem, wie wir gehört haben, sondern aus unvergänglichem Samen aus deinem Wort. Herr, lass es geschehen. Und lass es von daher ein Sonntag werden, der für uns unvergesslich ist. Und danke, dass es die Milch macht, die geistliche. Und dass wir dadurch munter werden, dass wir dadurch neue Kraft bekommen, neuen Mut bekommen, eine neue Weite in unserem Leben bekommen. Dass unser Leben dadurch reich wird. Danke dafür, dass du uns diesen Gottesdienst geschenkt hast und dass du jetzt mit uns hineingehst, auch in die neue Woche. Und dass du uns segnest und durch uns andere. Und jetzt beten wir dich noch gemeinsam an. Wollt ihr aufstehen dazu? Gerne. Dann beten wir und sprechen wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Ewigkeit in Ewigkeit. Amen.